Ja, gut, alles klar. Also wir unterhalten uns jetzt heute hier über das Whiteboard und zwar ein bisschen über optische Übertragungstechnik. Erik hat mich halt angefragt, ob ich hier ein bisschen was dazu erzählen könnte und das mache ich natürlich gerne. Das Wichtigste vorab, ne, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also wenn irgendwie eine Frage ist, wenn ihr was nicht versteht, bitte sofort eben reintriggern und soll ich hier mich hinstellen, wäre das besser so?
Das passt schon.
Ja, alles klar. Okay. Ja, alles klar. Also wenn irgendwie eine Frage sein sollte, was nicht verstanden wird, einfach sofort triggern, ist am besten. Ne? In der Regel ist es ja so, wenn man was nicht versteht, hat es der Nachbar auch nicht verstanden. Und insofern, ne? Kein Problem. Gut, also mein Name ist dirk.fischer@fhmünster.de. Also wer noch mal eine Frage hat oder was wissen möchte, wer sich was, was ich die Fachhochschule mal angucken möchte oder sonst irgendwas, einfach Kontakt aufnehmen, da gucke ich ab und zu mal rein. Das wird man dann auf die Art und Weise hinkriegen. Ja? So, dann stelle ich mich vielleicht noch mal erst vor. Ich bin seit 1999 an der Fachhochschule, also schon seit über 20 Jahren. Bin da mit 33 hingekommen. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich bin halt aufgewachsen in Hamm auf einem Bauernhof. Und da hatte ich einen Onkel, der sich ein bisschen mit Elektronik beschäftigt hat. Und der hat mir, da war ich so 12, 13, hat mir dann gezeigt, wie diese Elektronik funktioniert, die es bei diesen Modelleisenbahnen gab. Ja, wir hatten also eine Modelleisenbahn, da gab es irgendwelche Ampelschaltungen oder so, irgendwelche Flipflops. Und das hat er mir dann erklärt und dann hat er mir zu Weihnachten so einen Bastelding, so eine Art Kosmos-Baukasten geschenkt. Ja, und dann ging das los. Und dann hatten wir in der Schule damals eine sogenannte Funk-AG, also eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Funk auseinandergesetzt hat, mit Amateurfunk. Da bin ich auf Amateurfunk gekommen und da habe ich dann ziemlich schnell Feuer gefangen. Und das ist genau mein Ding und das mache ich halt seitdem. Und deswegen war auch klar, dass ich Elektrotechnik studieren würde. Ich war also mit 16 auch schon mal an der Uni in Dortmund, da habe ich dann auch studiert, habe mir das alles schon mal ein bisschen angeguckt. Meine Mama hat da manchmal eine kleine Krise gekriegt, weil ich halt nicht mehr gelernt habe und überhaupt, dass mir alles ziemlich egal war. Aber naja, irgendwie hat es ja dann auch geklappt. Und dann habe ich aber angefangen, Elektrotechnik zu studieren und habe das dann irgendwann abgeschlossen. Und dann gab es so eine Sache, dass wir uns im Studium eben mit bestimmten Projektarbeiten, Diplomarbeiten natürlich beschäftigen mussten. Und da bin ich zum Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik gekommen. Der Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik in Dortmund, an der TU Dortmund, beschäftigt sich allerdings nicht mit Hochfrequenztechnik. Also Hochfrequenztechnik ist Funktechnik, ja, aber auch sehr viele, was weiß ich, Medizintechnik, Sensorik, ja, wenn ihr irgendwann mal in der Raffinerie arbeitet, wollt ihr Füllstand dieses Öls in der Raffinerie erfassen, das geht mit Radarsensoren, jedes Auto ist heute mit Hochfrequenz-Radarsensoren ausgestattet, also das steckt überall, diese ganze Hochfrequenztechnik, im Krankenhaus, in jedem zweiten Zimmer und so weiter und so weiter. Ja, und dann war das eben der Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, da haben wir aber Optik gemacht, und zwar integrierte Optik, das heißt, wir haben optische Wellenleiter, über die wir uns da gleich auch noch unterhalten werden, integriert in Silizium oder in optischen bestimmten Kristallen oder optischen Gläsern oder was auch immer. Und damit haben wir dann Modulatoren gebaut, Sensoren gebaut. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr ein Kraftwerk betreibt, dann hat man da irgendwo so eine 400 kV-Ebene. Da kann man nicht mal eben so ein Draht zum Stromwand da hinlegen, das macht sofort Peng. Also geht das alles über Glasfaser, weil Glasfaser eben den Vorteil hat, dass es absolut isoliert ist. Das hat mit Elektronen nichts zu tun, ne? Hat keine elektrische Leitung. Und deswegen ist das natürlich da alles wunderbar geeignet dafür. Ja, und dann habe ich halt in meiner Arbeit einen Modulator gebaut und darüber reden wir gleich noch. Und dann hat mein Chef, mein Doktorvater hat dann mitgekriegt, dass ich ein bisschen Hochfrequenztechnik gemacht habe. Habe ich ja vom Amateurfunk mehr. Ne? Da habe ich halt immer schon mit Messtechnik gebaut, mit Hochfrequenztechnik gebastelt und so. Und das war bei dem Modulator auch erforderlich. Denn auch wenn wir uns über Optik unterhalten, dann reden wir über 10 Gigabit oder 40 Gigabit pro Sekunde. Das ist auch pure Hochfrequenztechnik, das ist nichts anderes. Pure Hochfrequenztechnik, ja? Bevor es dann in die Optik geht. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich da bleiben wollte. Und das war auch mit die geilste Zeit meines Lebens. Wir haben 5 Jahre lang, konnte ich da am Lehrstuhl forschen und arbeiten und mit top super Kollegen. Und das war super Zeit. Ne, im Prinzip das studentische Leben weitergemacht. Keinen Druck mehr mit den Prüfungen und auch Geld dafür kassiert. Ne, also das war schon nett. Naja, ja, und dann war das natürlich immer auch vorbei. Dann habe ich 3 Jahre im Ingenieurbüro gearbeitet, in Dortmund auch was mit Hochfrequenztechnik gemacht. Habe aber immer so den Kontakt gehalten zu den Unis und Fachhochschulen vor allem. Habe da Lehraufträge gemacht in Bochum, Dortmund, ich glaube in Gelsenkirchen. Und habe mich dann aber hier in Münster auch beworben. Und das war auch ganz witzig, erzähle ich noch ganz kurz die Anekdote. Dann wollte ich mir das hier in Münster angucken. Und habe ich da angerufen im Fachbereich Elektrotechnik und gesagt, ja, ich interessiere mich. Sie haben mir so eine Stelle ausgeschrieben, ob ich mal mit dem Hochfrequenzlabor irgendwie verbunden werden könnte. Nee, das geht nicht. Die sind gerade alle auf dem Dach und bauen eine Amateurfunkantenne auf. Okay, habe ich gesagt, ich komme aufgelegt, mich ins Auto gesetzt, nach Münster gefahren und hab dann, das war so der erste Kontakt, habe mit den Leuten gequatscht, war total nett. Und dann habe ich gedacht, boah, geile Hochschule, ich komme ja vom Land, wollte wieder aufs Land zurück. Das hätte super gepasst und ja, Gott sei Dank hat es dann auch funktioniert. Ich habe mich dann beworben, habe mich auch auf die Bewerbung richtig gut vorbereitet, wobei ich im Nachhinein mitgekriegt habe, dass das gar nicht so gut war, aber da reden wir jetzt nicht drüber, aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Ne? Ja, seitdem bin ich da, macht mir nach wie vor eine Menge Spaß. Einen Punkt gibt es, den mir an dem Job nicht keinen Spaß macht, komme ich gleich noch zu. Also ich habe die Studis ab dem dritten Semester, da baut jeder eine kleine Platine, ja, jeder muss eine kleine Platine basteln, also jeder Elektrotechniker, die Informatiker nicht. Und ja, einige sagen dann, oh Gott, Hardware will ich nie wieder sehen. Einige sagen, ja Mensch, hat Spaß gemacht, haben sie noch mehr. Ja, und dann mache ich halt in der Nachrichtentechnik, Nachrichtenübertragung, Hochfrequenztechnik, also alles, was mit Funken zu tun hat. Von den absoluten Basics bis hin, wie funktioniert so ein ganzes System, nachher mit Satellitentechnik, Radartechnik und so weiter. Und ja, dann machen wir bei uns im Labor auch viel mit Projektarbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten, was auch immer. Macht ja eine Menge Spaß, bis auf einen Punkt. Die Leute arbeiten halt bei uns im Labor, haben teilweise auch einen Nebenjob, sind auch manchmal ein bisschen verlängerte Werkbank von der Industrie, dass sie uns fragen, Mensch, wir haben ein Problem, könnt ihr uns da helfen, dann machen wir vielleicht mal eine kleine Machbarkeitsstudie, dann kriegen wir ein bisschen Geld rein, dass wir immer wieder den Studis, dass die wieder da arbeiten können und so weiter, weil so unsere normalen Geldmittel, die wir haben, das kann man im Prinzip vergessen. Und dann arbeitet man also mit den Leuten zusammen, die machen vielleicht eine Bachelorarbeit, vielleicht auch noch eine Masterarbeit, sind unter Umständen. Also da hat es Leute gegeben, die haben alle Wahlmodule, jeder macht also 4, 5 Wahlmodule, haben alle Wahlmodule bei mir belegt. Das heißt, man kann richtig gut mit den Leuten arbeiten und die werden auch immer frecher und das macht mir dann noch mehr Spaß. Und das ist alles super. Und dann gehen sie. Ne? Nach der Masterarbeit ist Schluss. Und dann muss man Lebewohl sagen. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das macht mir keinen Job. Keinen Spaß an dem Job. Ne? Aber alles andere würde ich sofort. Ich würde da auch umsonst arbeiten, wenn irgendjemand was weiß ich, das Auto bezahlt und so weiter und die Miete bezahlt. Aber ja, macht eine Menge Spaß. So, jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Optische Übertragungstechnik. Wie gesagt, wenn man es sein sollte, gerne nachfragen, kein Problem. So, was brauchen wir für die optische Nachrichtentechnik? Wir brauchen im Prinzip zwei Dinge. Wir brauchen natürlich hier einen Sender. Dann brauchen wir hier eine Glasfaser. Und dann brauchen wir hier einen Empfänger. Ja? So, Sender, Lichtwellenleiter, Empfänger. Und wir fokussieren uns jetzt hauptsächlich auf das, was wir für die Nachrichtentechnik brauchen. Ja? Denn wir reden ja hier über Datenraten von, sagen wir mal, 10 Gigabit pro Sekunde, ja? Oder 40 Gigabit pro Sekunde oder noch mehr. Da kommen wir gleich zu. Die Glasfaser ist ein entscheidendes Medium, darüber werden wir jetzt zu Beginn reden. Und Empfänger sind im Prinzip Fotodioden. Ja? Ganz einfache Fotodioden, komplexere Fotodioden. Und natürlich braucht man hier irgendwo auch noch ein Signal, ne? Ein paar Nullen und Eins, die man hier übertragen will, die hier hinten auch wieder rauskommen. Das heißt, hier hinten habe ich auch wieder unter Umständen ein bisschen Elektronik, ja? Irgendwelche Verstärker, die hier den Sender ansteuern und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt die Grundlage und diese drei Komponenten, die gucken wir uns heute mal an. Ja? So, wir fangen an mit dem Lichtwellenleiter. So, da gibt es zwei Sachen. Da gibt es einmal Polymer Optical Fiber, so heißen die Dinger. Oder abgekürzt POF. Polymer Optical Fiber hat jeder sich zu Hause schon mal gezogen. Wenn jemand mit einer Heißklebepistole was zieht, wenn das jetzt glasklar wäre, dann wäre das so eine Polymer-Glasfaser. Und die wird auch tatsächlich irgendwo eingesetzt, um irgendwelche, was weiß ich, HiFi-Komponenten, Steuerungskomponenten miteinander zu verbinden. Aber das ist für die Übertragung, für die Nachrichtentechnik völlig ungeeignet. So, und wir haben natürlich die Glasfaser. So, und die Glasfaser hat eine Eigenschaft und das ist absolut unschlagbar. Die hat eine Dämpfung von 0,2 dB pro Kilometer. Was sind 0,2 dB? Wenn ich jetzt 10 Kilometer verlegen würde, wären es 2 dB. Bei 15 Kilometern wären es 3 dB. 3 dB bedeutet, die Leistung ist auf die Hälfte abgefallen. Ja? Und wenn man die Hälfte verliert, würde man sagen, das ist schon eine Menge. Das ist praktisch gar nichts. Wenn ich jetzt eine Leitung verlege nach, was weiß ich, ins Ruhrgebiet, südliche Ruhrgebiet, habe ich 100 Kilometer, habe ich 20 dB Dämpfung, gar kein Problem. Ich brauche zwischendurch keine Verstärker mehr, gar nichts. Ich hänge wirklich den Sender hin hier nach Münster, mache 100 Kilometer Glasfaser, die kann ich natürlich nicht in einem Stück legen. Die wird immer stückweise gelegt, da muss ich zwischendurch mal spleißen. So eine Glasfaser wird dann einfach, die wird voneinander gesetzt mit ein bisschen Ultraschall Da gibt es bestimmte Techno und Technik, wie die miteinander verschweißt, geschmeißt, so nennt man das. Und da habe ich im Prinzip fast keine Zusatzdämpfung und letztendlich habe ich dann extrem geringe Dämpfung bei hohen Strecken. Und ich habe gleichzeitig auch noch eine hohe Übertragungsrate. Ihr seid ja in Münster und hier habt ihr auch einen Fernmeldeturm. Und guckt euch mal den Fernmeldeturm an. Ja, vielleicht gibt es noch ein altes Foto aus den 80ern oder 90ern. Da war dieser Fernmeldeturm, oben diese Antennenplattform, war alles voll mit Antennen. Ist alles abgebaut. Kein Mensch macht, oder fast keiner macht mehr Richtfunk. Ja, da sind noch ein paar Antennen drauf vom Mobilfunk. was ist noch drauf?
Also wir haben hier zum Beispiel drei Richtfunkantennen.
Ja, nein, Richtfunk wird noch gemacht, so ist es nicht. Aber diese ganzen Sachen, ich meine, was gab es denn früher? Früher gab es Post, es gab diese Telefonleitung, analoges Netz, dann gab es ISDN und so weiter. Das wurde ja teilweise auch analog verteilt, es wurde auch Fernsehen analog verteilt. Und das ging alles über Richtfunkstrecken. Und das ist alles vorbei. Weil die überhaupt keine Datenrate haben, weil das sich überhaupt nicht eignet. Klar, natürlich habe ich noch Richtfunkstrecken, die Mobilfunker zum Beispiel. An der Autobahn hast du alle ein, zwei Kilometer irgendwelche Türme mit den Antennen. Und die sind auch miteinander über Richtfunk vernetzt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Richtfunk nicht mehr gibt. Klar, natürlich hat Richtfunk auch noch seine Berechtigung. Aber so diese breitbandigen Netze, die wir haben, um eben das Fernsehen zu verteilen oder sonst irgendwas, das geht jetzt alles über die Glasfaser.
Das ist nur noch Rundstrahler
dran. Genau, Rundstrahler für hier DVB-T, fürs UKW-Radio und so weiter. Die brauchen...
Vor allem unser Funkrevier ist da auch
noch. Ja, genau. Ne? Also solche Funkdienste gibt es schon noch. Ich glaube, hier Polizeisicherheitsbehörden, die haben auch noch ein paar Schaltungen da. Auch wenn man in diesen Türmen ist, ab und zu sind wir ja mal in so einem Turm und dürfen uns den mal angucken. Das sind ja Riesenräume, die sind jetzt ja schon fast leer. Da ist noch 20-30% ist voll. Man könnte viel mehr reinstellen, aber alles abgebaut. Ne? Ja, ist also. So, das heißt, ich habe eine Dämpfung von 0,2 dB pro Kilometer. Die POF hat eine Dämpfung, wenn sie gut ist, wenn sie richtig, richtig gut ist, von 50 dB pro Kilometer. Ne, und wenn sie schlecht ist, hat sie 1000 dB pro Kilometer, also 1 dB auf 1 Meter Strecke. Das eignet sich nicht. Ja. So, wenn wir jetzt mal die Glasfaser bilden, haben wir eine Dämpfung, die unschlagbar gering ist, aber wir haben ein anderes Problem. Und das ist die Dispersion. Und das ist ein ganz heftiges Problem. Und die Dispersion schränkt im Prinzip diese ganzen Geschichten ein. Ich könnte ja sagen, ich hätte gern 100 Gigabit, 200 Gigabit, 300 Gigabit. Das kann man alles machen, aber... Diese Dispersion, die setzt dem Ganzen ein Limit. Was ist Dispersion? Das erkläre ich mal an einer Multimode-Faser. Ich glaube, da wollen wir nicht unbedingt ins Detail gehen, vielleicht gleich nochmal. Und zwar kann man sich ja vorstellen, dass man hier so eine Zickzack-Ausbreitung hat. Ja, Totalreflexion. Und dass ich aber gleichzeitig auch noch einen Lichtstrahl habe, ja, der vielleicht geradeaus durchgeht. Das habe ich keinen Einfluss drauf. So, jetzt passiert aber Folgendes. Kann man sich direkt ganz leicht vorstellen. Hier kommt so ein Bit rein. So, der Grüne ist zuerst da. Und der Rote braucht aber, bis er angekommen ist. Unter Umständen braucht er sogar bis da. Ja? Und das nennt man Impulsverbreiterung. So, Dispersion, Impulsverbreiterung. Das heißt, der Puls wäre irgendwie so groß. Der wird also wirklich breiter. Und das darf er natürlich nicht. Deswegen habe ich im Prinzip auch hier ein Limit, dass ich sage, okay, ein bisschen breiter darf er werden als der ursprüngliche. 10%, 20%, aber nicht mehr. Wenn das 50-60% wäre, kann er nicht mehr dekodieren. Ja? Er muss nachher ja die Bits wieder voneinander trennen. Ne? Ist ja klar. Ich muss ja sehen, 0 oder 1, wie auch immer. Und das, was ich hier eingezeichnet habe, das geht überhaupt nicht. Das ist jetzt ein Extrembeispiel.
Und wenn ich jetzt Daten da reinschicke,
ja,
und die am gleichen Punkt immer rein,
ja,
sende, mit der gleichen Farbe, dann habe ich eigentlich am Ende immer das gleiche. Das heißt, das was verschieden ist, entweder habe ich einen kleinen anderen Winkel, den ich reinschiebe, oder eine andere Farbe, die ich reinschiebe.
Ja.
Und dann,
ja,
habe ich doch andere Effekte. Aber sonst, wenn ich die gleiche Farbe habe, das gleiche reinschicke, habe ich am Ende die gleichen Bits mit der gleichen Länge, oder?
Ja, leider nicht ganz genau. Also wenn wir jetzt von Farben reden, reden wir ja von Wellenlänge. Mhm. Wellenlänge sind auch Frequenzen. Das kann ich euch dann vielleicht nicht ersparen. Und zwar gibt es hier einen sogenannten Frequenzbereich. Ich sag mal, hier ist vielleicht das UKW-Radio, ne? 107,9 MHz, 91,2 MHz, wie auch immer, bestimmte Frequenzen. So, und hier haben wir ganz grob bei 300 Terahertz, deswegen haben wir auch so wahnsinnige Übertragungsbandbreiten, bei 300 Terahertz, das entspricht einer Wellenlänge von einem Mikrometer, ja, da bewegt sich die optische Übertragungstechnik. Bei 1,3 Mikrometer, 1,55 Mikrometer, aber jetzt so die ganz feinen Details, ich meine, wir haben eine gute Stunde Zeit, wir wollen ja vielleicht noch ein bisschen diskutieren und das ist schon, ne, ganz ins Detail kann man nicht gehen. So, und das heißt jetzt bei dieser Multimodfaser strahle ich ja mit einer Diode irgendwie unter einem bestimmten Winkel ab und dann habe ich alle Sachen angeregt. Ja, auch wenn das eine gewisse Länge annimmt. Hier man, ne, kann man auch alles ausrechnen, was man anregt und so weiter und so weiter. Und diese Faser, das ist eine sogenannte Multimodfaser, wo sich das wirklich so zickzackförmig ausbreiten kann. Mhm. Das wäre in der Übertragungstechnik auch nach 2 Kilometern vorbei. Das geht überhaupt nicht. Ja? Das sind diese, vielleicht kennt ihr jemanden, Gradienten, habt ihr mal so etwas gehört hier, GI-Faser, GI-50-125. Das ist ein 50er Kern, 125er Mantel und GI steht für Gradientenindex. Es gibt nämlich einen kleinen Trick. Man macht hier nicht die Brechzahl so als Sprung, sondern man macht die Brechzahl so, dass ich den Mantel habe. Hier ist der Mantel, ne, der Faser. Und dann steige ich die Brechzahl langsam an und gehe langsam wieder runter. Habe ich so ein bestimmtes Profil. Dieses Profil kann man auch ausrechnen, optimieren und so weiter. Dann passiert nämlich Folgendes, was eigentlich total genial ist. Ich nehme mal wieder das Rot hier. So, das Signal speise ich also hier ein. So, und es wird hier, weil die Brechzahl kleiner ist, wird es schneller. Ja? Die Lichtgeschwindigkeit ist keine Konstante, sondern es hängt vom Medium ab. C0 ist ja 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und diese Lichtgeschwindigkeiten, die brauche ich dann auch alle. 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit, aber im Vakuum. Ja? In dem Medium wird sie kleiner. So, und zwar je höher die Brechzahl ist, desto kleiner wird sie. Mit anderen Worten, hier beschleunigt die Welle sozusagen oder ist schneller unterwegs. Hier wird sie wieder langsamer und so weiter. Und das führt dazu, dass ich diesen Effekt tatsächlich um den Faktor 100 ungefähr einstampfen kann. Das heißt, eine SI-Faser, das ist eine Step-Index-Faser, also eine Stufen-Index-Faser, das hier ist eine SI-Faser, 50-125, die würde so aussehen, bei der Gradientenfaser wäre man Faktor 100 schon besser. Das ist schon genial, aber es ist trotzdem viel zu schlecht, immer noch viel zu schlecht. Und deswegen haben wir für die Übertragung die sogenannte Single Mode Fiber 925. Da ist der Kerndurchmesser hier nur noch 9 Mikrometer groß. Deswegen ist das auch ziemlich anspruchsvoll, wenn man die spleißen möchte. Das geht nur mit dem Mikroskop, mit so Mikrometerschrauben. Da muss man das alles positionieren. Dann drückt man aufs Knöpfchen. Selbst diese Mikrometerschrauben, die sind zu grob. Ihr kennt vielleicht Piezo-Lautsprecher. Das ist ein Piezo-Kristall, da gibt man eine Spannung drauf und dann dehnt es sich so ein bisschen auf. Nicht viel. 20 Mikrometer, 50 Mikrometer, also wirklich nur so ein bisschen. Ein paar hundertstel Millimeter. Und die sitzen in diesen Automaten. Das heißt, man drückt dann aufs Knöpfchen und der Rest macht praktisch der Roboter, der sucht sich das maximale Signal und dann wird gespleist und fertig. So, das ist also eine Single-Mode-Faser mit 9 Mikrometer Kerndurchmesser. Und da breitet sich das Licht praktisch schon nur noch geradlinig aus. Da gibt es keinen Zickzack mehr. Aber da gibt es jetzt andere Effekte, andere Dispersionseffekte. Es gibt also 4 Dispersionseffekte. Da schlägt dann Materialdispersion und Wellenlängendispersion zu, aber das können wir jetzt nicht machen. Das geht nicht. Also ihr müsst mir jetzt einfach glauben, es gibt diese Dispersion, das ist eine Impulsverbreiterung und das begrenzt die ganze Geschichte. Ja? Es gibt ganz bestimmte W-Profilfasern, wo man mit bestimmten, das ist halt kein Stufen-Dingsbums hier, so, nicht so ein Stufenprofil, sondern das ist dann so ein Mehrstufenprofil, sowas. Da versucht man dann wieder bei bestimmten Wellenlängen die Dispersion zu minimieren. Das Dispersionsminimum, es gibt ja diese beiden Wellenlängen, einmal 1,3 Mikrometer. Bei 1,3 Mikrometer ist nämlich genau das Dispersionsminimum bei den Glasfasern. Und leider bei 1,55 Mikrometer hat man das Dämpfungsminimum. Das liegt nicht ganz aufeinander. Ja? Und da arbeiten Herrscharen von Doktoranden dran, das irgendwie ein bisschen zu matchen. Ja? Und da ist auch immer noch, ist immer noch Forschung angesagt, die 0,2 dB pro Kilometer ist noch nicht die Grenze. Also man sagt so, die theoretische Grenze, was man erreichen könnte, wäre 0,1 dB pro Kilometer. Dann könnte ich die doppelte Strecke verlegen. Ist ja nicht schlecht. Ja? So. Also es gibt diese Dispersion. Und da muss man eben aufpassen, dass es da ein bestimmtes, dass man daran denkt. Ja? Okay, ich glaube, zur Glasfaser reicht es jetzt. Dann würde ich jetzt ein bisschen was zu den Sendern erzählen. Ja? Okay. So, und zwar gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, wie wir Sender bauen. Das ist einmal die, die Leuchtdiode, ja, aber auch die macht keinen Sinn, denn die kann man nicht richtig modulieren, die hat keine vernünftige Kohärenz. Wir haben ja jetzt hier eine Linie nur, und das ist auch ganz entscheidend, dass ich nur eine Linie habe. Bei einer Leuchtdiode sieht das Spektrum eher so aus, wenn ich hier einen Mikrometer habe, dann sieht das Spektrum so aus. Ja? Und bei einer Laserdiode, und das ist jetzt auch so eine Geschichte, bei Laserdioden gibt es verschiedene Bauformen. Stufen geführt, Gewinn geführt, es gibt DFB, DBR-Laser, die verschiedene Technologien nutzen, damit tatsächlich nur eine Frequenz entsteht. Ja? So, das ist jetzt praktisch die Laserdiode, die macht tatsächlich nur eine einzige Frequenz. Das brauchen wir auch. Wir schauen uns ganz zum Schluss nochmal das ganze System an. Heutzutage ist es nämlich so, das machen wir dann zum Schluss, es gibt sogar optische Verstärker. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man die Welt miteinander vernetzen möchte, wie macht man das dann? Nicht über Satellit. Satelliten ist quasi Richtfunk, also keine Datenrate. Ich brauche also ein Wasserkabel, ein Seekabel. So, das heißt, das sind solche Kabel. Ne? Ist auch ganz spannend, wenn ihr mal so ein Schiff seht. Von oben betrachtet sieht das ungefähr so aus. Ja, so sehen diese Kabelleger aus. Das sind 150, 200 Meter große Schiffe mit so einem, ich meine, das sind 4.000, 5.000 Kilometer Kabel. Kilometer, nicht Meter. 4.000, 5.000 Kilometer Kabel mit so einem Durchmesser, das muss ja irgendwo hin. So, dann wird das da in 3 oder 4 Kilometer Tiefe gelegt. Und früher, bis vor den 80er, 90er war das so, da war das elektrische Kabelverstärker, die wurden in Reihenraum gebaut, die erst mit Röhrentechnik, muss man sich mal überlegen, mit Röhrentechnik haben die mit Präzisionsröhren gearbeitet, Bedingungen wie in der Luft- und Raumfahrt, dass da bloß nichts ausfällt. Inzwischen kann man die Kabel auch wieder hochholen und reparieren. Ne? Ging damals auch nicht, inzwischen geht das aber. So, und als die Optik aufkam, hat man das folgendermaßen gemacht. Sender, dann hier 100 oder 200 Kilometer Glasfaser. Und dann hat man hier einen Empfänger gesetzt, ist wieder auf Elektrik gegangen, hat aus den Nullen und Einsen wieder richtig schöne Nullen und Einsen gemacht, hat damit wieder eine Laserdiode angesteuert und dann wieder die Glasfaser, die nächste Glasfaser. Das ist vorbei. Es gibt jetzt optische Verstärker, es bleibt immer in der Glasfaser. Völlig geniale Technik. Erzähl ich gleich dazu. So, wir haben also die Laserdiode, ein Mikrometer, und die hat bestimmte Eigenschaften, die genau für die Glasfaser passen. Die Abstrahlcharakteristik, also wie es da rauskommt aus der Laserdiode, passt exakt zur Single-Mode-Faser. Die Modulation, alles was man so sich überlegen kann, die Leistung, es passt perfekt zur Glasfaser. Ja? So, so sieht das Ganze aus. Wenn ich diese jetzt allerdings moduliere, dann kann es passieren, dass ich nicht nur mal ein Mikrometer arbeite, sondern tatsächlich hier vielleicht auch nochmal eine andere Mode anspringt. Und das nennt sich Mode-Hopping. So, das ist ein Problem. Das heißt, woran das liegt, können wir jetzt uns leider nicht angucken, aber es kommt tatsächlich vor, wenn ich diese jetzt moduliere, das heißt ja, die kriegt Strom oder kriegt keinen Strom, wobei das auch nicht richtig ist. Wenn die keinen Strom kriegt, wird die immer noch in der Leuchtdiodenschwelle gehalten, denn wenn man sich mal, das machen wir nochmal vielleicht einmal ganz kurz, wenn man sich das mal anguckt, die I zu P Kennlinie, also das ist Power, das ist der elektrische Strom, da passiert hier anfangs auch ein bisschen was. Da ist die Laserdiode noch im Leuchtdiodenbetrieb. Die arbeitet aber mit der Leuchtdiode. So, und irgendwann setzt diese, könnt ihr mal im Netz nachgucken, Netz habt ihr, ne? Wahrscheinlich, ja. könnt ihr mal nachgucken, stimulierte Emission, ne? Laserdiode, stimulierte Emission. Haben wir vielleicht mal im Physikunterricht gehört. So, und dann geht es so ab. Ja? Und das muss also genau gecheckt werden. Und wenn ich praktisch nur 0 habe, das ist praktisch die 0. Und hier oben ist dann irgendwo die 1. Ja? Und ja, auf die Art und Weise habe ich aber dann dieses Mode-Hopping. Und dieses Mode-Hopping ist schlecht aus zwei Gründen. Erstens bringt mir das Dispersion. Und zweitens macht es mir den Nachbarkanal kaputt. Ja? Und deswegen macht man etwas anderes. Auch immer noch bei den ganz schnellen Netzen. Es geht nicht anders. Ich muss extern modulieren. Externe Modulation. So, und wie das funktioniert, erkläre ich auch mal eben ganz kurz. Das habe ich nämlich in meiner Studienarbeit gebastelt. Und zwar geht die Laserdiode, das Signal geht hier in diese Glasfaser. Das ist jetzt auf einem Silizium oder auf einem bestimmten optischen Kristall. Es gibt bestimmte Kristalle. Die Leistung teilt sich auf. So, das Interessante ist jetzt, dass ich hier eine Elektrode habe. So, hier ist der Minuspol, das ist jetzt hier Kupfer, ja, oder irgendwas anderes, so, irgendein Metall. So, Minus, Plus, jetzt kann ich hier eine Spannung anlegen. Und das Interessante ist, die Brechzahl n und damit auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit und so weiter, ist eine Funktion dieser Spannung. Das heißt, wenn ich die Spannung ändere, ändert sich dieses C. Ganz gelingen, aber es ändert sich. So, und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich die Spannung auf 0 habe und ich drehe die langsam hoch, dann habe ich ja hier oben eine Sinusschwingung. So, das sind ja Sinusschwingungen. So, hier unten auch. Diese hier, die schiebe ich jetzt ein bisschen hin und her. Und jetzt kann man sich überlegen, die hier bleibt ja konstant, dann kann ich hinten das Licht ein- und ausschalten. Ja, ich habe konstruktive und destruktive Interferenz. Ja, wenn ich eine Sinusfunktion so habe und eine Sinusfunktion so habe, dann, so, Nulllinie, so, die beiden würden sich addieren. Ja, wenn ich jetzt aber, oh, geht das noch, kann man das noch sehen? Wenn ich sowas, nicht zu viel, so, eine Welle braucht man nur. Wenn ich sowas habe, die würden sich genau auswaschen. Und zwar exakt auswaschen. Die wäre 20, 30 dB unterdrückt, das Licht wäre aus. Das heißt, die Laserdiode läuft die ganze Zeit durch, die wird nicht moduliert, mit der wird nichts gemacht. Die wird auf konstanter Temperatur gehalten, mit einem Mikropeltier-Element. Also so eine Laserdiode kostet 1.000, 2.000 Euro, obwohl die ja wirklich nur eingeschaltet wird. Das ist auch nicht die Laserdiode, die ihr in den CD-Playern habt. Ne? Oder in den DVDs oder was weiß ich auch immer. Ja? Das sind schon spezielle Sachen, die nur für diese optische Kommunikationstechnik gemacht sind. So, und ja, mit dieser externen Modulation wird quasi gearbeitet und dann mache ich auch meine 40 Gigabit pro Sekunde. Ja, das geht, kein Problem. Gut. Ja, damit wären wir mit den Sendern schon einigermaßen durch. Ja, okay.
Also diese optischen Verstärker wären dann quasi noch eine Erweiterung von dieser, ja, von diesem Ding, was dann erkennt, da kommt Licht und Schall würde dann quasi das Feld.
Nee, kann man so nicht sagen, optische Verstärker.
Also ja. Bitte? Aber dann, es würde doch quasi auch so ein externer Modulator dann geschaltet werden darüber, oder nicht?
Ja, diese optischen Verstärker. Machen wir gleich nochmal, aber vielleicht sage ich eine Sache noch zu dem Laser-Effekt hier. Und zwar, ja, es gibt so eine Gleichung in der Physik, die heißt E gleich H mal F. Ja? F ist die Frequenz, H ist das Planck'sche Wirkungsquantum, das ist irgendwas 10 hoch minus irgendwas ganz, ganz klein. Ja? Das hat Planck herausgefunden, diese Sache. Und zwar ist das die Quantenenergie. Ja? Finde ich auch ganz witzig, als Max Planck sich überlegt hat, was studiere ich denn? War bei meinem Onkel, der hat irgendwie Physik gemacht und der hat ihm gesagt, der Physik brauchst du eigentlich nicht machen. Das ist alles schon bekannt, wir verfeinern das noch ein bisschen, aber da entdecken wir nichts Neues mehr. Ne? Das muss 1880 oder 1890 oder so gewesen sein, keine Ahnung. Genau, das ist alles schon erforscht. Ne? So, und das war für die Physik, war das Einschlag wie eine Bombe, dass es jetzt Quantenphysik geben soll. Unglaublich, ne? So, diese ganze Geschichte funktioniert halt auch nur mit Quantenphysik, aber man muss jetzt nicht in die Quantenphysik da einsteigen, ich kann das ja auch nicht. So, das Einzige, was ich ein bisschen weiß, ist, es gibt hier so Energieniveaus. Das ist Energieniveau E1, das ist Energieniveau E2. Ne? Maßeinheit ist quasi Joule, Energie. Ne? Weiß ich auch nicht genau, irgendwie so. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt können wir Elektronen praktisch auf ein höheres Energieniveau heben und die fallen dann wieder zurück sozusagen. Die wollen ja wieder rekombinieren und das machen sie, indem sie Licht abgeben. So, und das ist sozusagen so ein kurzes Schema der Leuchtdiode, der spontanen Emission. Und bei der Laserdiode ist es stimulierte Emission. Da sieht es so aus, dass ich eine ganz hohe Elektronendichte haben muss, was ich nicht alles. Also diese Laserlegierungen sind schon echt tricky aufgebaut, wenn man sich das anguckt. Schon die allerersten Laserdioden, die ersten Laserdioden haben natürlich funktioniert irgendwo bei 4 Kelvin in irgendeinem Physiklabor, die waren wahrscheinlich noch 5 Minuten kaputt. Und da war natürlich überhaupt nichts praktische Anwendung und so. Weil ich bin ja schon ein alter Sack. Ihr alle kennt weiße Leuchtdioden. Als ich studiert habe, gab es keine weißen Leuchtdioden. Ich weiß nicht. Da gab es nicht mal blaue, genau. Ich weiß noch, dass einer unserer Assis, der hatte einen Kollege, der hatte gesagt, es gibt was ganz Neues. Ultrahelle Leuchtdioden, guckt euch das mal an. Der hatte rote Leuchtdioden, da konntest du nicht reingucken. Heute kriegst du die an jeder Straßenecke. Aber damals ganz neu. Boah, das gibt es ja nicht mal Wahnsinn. Ne? Ja, und jetzt fahren die Autos mit LEDs rum. Ne? Aber Fortschritt geht eben weiter. Ne? Also, das, was man Max Planck damals erzählt hat, das stimmt eben nicht. So, das ist die stimulierte Emission. Und dann ist es nämlich so, dass diese Photonen weitere Elektronen anregen, praktisch in gleicher Frequenzphase rauszuhauen. Und dann habe ich ein kohärentes Licht, ich habe dann nur eine Frequenz, eine Wellenlänge. Und das brauche ich eben für die Übertragungstechnik. Ja. Gut. So, E gleich H mal F brauchen wir gleich nochmal. Das wahrscheinlich nicht. So, schauen wir uns die Empfänger an. Also im Prinzip ist ein Empfänger nur eine Fotodiode. Ja? So, und da gibt es bestimmte Strukturen, kann man alles mal googeln. Es gibt die PIN-Dioden. Ich habe hier einen PN-Übergang und dann in der Mitte so eine I-Zone, aber das werden wir jetzt alles nicht uns angucken. Es gibt aber was, und das lohnt sich dann unter Umständen zu googeln, die APD. Das ist die Avalanche Photodiode. So. So, hier haben wir wieder eine große Zone. So, ich meine der Strukturaufbau war so NPIP. So, ich habe also hier einen Übergang. So, und jetzt ist es so, dass ich, eigentlich müssen wir uns jetzt über die Dotierung unterhalten. Ne? Silizium ist ja ein Atom mit 4 Elektronen, macht ja erstmal nichts. Und dann kann ich das ja dotieren mit Arsen oder Phosphor oder irgendwelchen anderen Materialien, da habe ich ein Elektron zu viel oder ein Elektron zu wenig und so weiter und so weiter. Das Besondere hier ist, dass ich hier praktisch eine Lawinenzone habe. So, und diese Lawinenzone macht Folgendes. Das Licht kommt also irgendwo hier in die Diode. So, dann werden praktisch genau mit diesem E gleich H mal F, werden Elektronen ins Leitungsband gehoben, stehen dann hier für Strom zur Verfügung. So, und das Besondere ist, die kommen jetzt in diese, aufgrund der elektrischen Felder, ich lege also hier eine Spannung an, kommen hier in diese Lawinenzone. Und diese Elektronen werden mit einer sehr hohen Spannung, ich brauche also für eine Fotodiode, ja, wir können uns jetzt auch nicht die Kennlinie in der Diode angucken, das machen wir jetzt auch nicht. Aber ich muss halt eine bestimmte Spannung an die Diode anlegen, damit das funktioniert. Hier sind das 5 Volt oder 10 Volt, hier sind das ein paar 100 Volt. Und das ist in Verbindung mit Halbleiterdioden ja eher ungewöhnlich, dass ich da Sperrspannung habe von ein paar 100 Volt. Würde man ja sagen, Gott, die arme Diode, hält das aus. Und ja, muss man aufpassen, ne? Das Problem ist tatsächlich, das ist die Lawinenzone, wenn ich es übertreibe und da nicht aufpasse, dann ist die Diode tatsächlich kaputt. Also ich muss da Strom begrenzen und so weiter. Warum macht man das? Das Besondere ist, wenn ich jetzt hier ein paar Photonen reinkriege, kriege ich auch nur ein paar Elektronen. Die stecke ich jetzt in einen elektrischen Verstärker. Der rauscht aber. Ja? Wenn ich mir aus der elektrischen Nachrichtentechnik was angucke, schaut euch das mal an. Das ist Rauschen, das ist mein Signal. Jetzt stecke ich das in einen Verstärker. Ich muss verstärken. Es kommt über die Antenne, da kommen nur 2 Mikrovolt, damit kann ich gar nichts machen. Oder 10 Mikrovolt, höher sind die Spannungen nicht. Damit kann ich nichts machen. Ich muss verstärken. Was passiert? Ich verstärke jetzt hier. So, das Rauschen geht total hoch, das auch. Das heißt, das SNR, ist ein ganz wichtiger Begriff in der Nachrichtentechnik, habe ich auch bei der Optik, Signal Noise Ratio, SNR. Ja? Das wird von da nach da immer schlechter. Warum? Leider rauscht mein Verstärker auch. Jetzt habe ich ja gesagt, es wird alles verstärkt, aber... Keine Sorge, ich habe mich heute noch getestet, gerade vor der Abfahrt. Das ist das Verstärkerrauschen. Das heißt, das SNR wird schlechter. Das will ich eigentlich gar nicht. Da sagen die Studenten oft, ja, Moment mal, das geht doch gar nicht. Also ich meine, das geht nicht. Die Alternative ist es gar nicht zu verstärken, dann könnt ihr kein Radio hören. Also wenn ihr Radio hören wollt, dann müssen wir verstärken und dann müssen wir dieses Verstärkerrauschen in Kauf nehmen. Das ist der Grund dafür, vielleicht hat das mal jemand in der Astronomie gesehen, Radioastronomie gibt es ja, große Antennen, große Verstärker, die gucken sich nämlich Rauschen in galaktischen Quellen an. Die Verstärker, die die haben, die schmeißen die meistens in flüssiges Helium. Die haben so einen Heliumverflüssiger da stehen und dann wird das auf 4 Kelvin runtergekühlt. Es gibt da so eine, das ist praktisch die Basisgleichung der ganzen Nachrichtentechnik. Ne, egal, ob man WLAN macht oder auf Kurzwelle funkt, KTB, das ist Boltzmann-Konstante. T ist die Temperatur und darum geht es jetzt. Ne? Temperatur habe ich ja eigentlich 290 Kelvin, das ist so unsere Raumtemperatur. Wenn ich die auf 4 Kelvin, also auf flüssige Helium runterkühle, habe ich hier Faktor 100 weniger Rauschen. Also ganz gigantisch. Ja? Und B ist die Bandbreite. Ja? Das ist auch der Grund dafür, wenn man irgendwo mit WLAN unterwegs ist und man entfernt sich ein bisschen von dem Router, geht die Bandbreite runter. Ja? Das ist genau KTB. Ja? Das kann man dadurch ausrechnen, dass man tatsächlich elektrische Filter umschaltet, dass man digitale Filter umschaltet oder dass man nur das Übertragungsverfahren ein bisschen anpasst. Aber letztendlich ist es die Bandbreite. Ja? So, also wir haben diese Lawinenzone und diese normale. Und wenn man die beiden miteinander vergleicht, hat man Folgendes. Ich habe hier ein Elektron oder 10 oder 20 oder 30 erzeugt mit den paar Photonen, die ich reinkriege. Und die macht mir das Verstärkerrauschen praktisch schon wieder kaputt. Deswegen nehme ich für die Weitverkehrstechnik, also wenn ich wirklich 100, 200 Kilometer übertragen will, geht das nur mit APDs. Warum? Hier erzeuge ich auch wieder nur 5 oder 10 Elektronen, aber die werden jetzt in diese Lawinendiode beschleunigt und machen ungefähr Faktor 100 zum Beispiel. 100 Verstärkung. Das heißt, ich habe ja nicht mehr 10 oder 20 Elektronen, sondern 1000, 2000, wie auch immer. Also schon mal eine interne Verstärkung um 20 dB. Und das mit einem relativ niedrigen Rauschanteil. Und deswegen, das ist der vorherrschende Empfängertechnologie für die Weitverkehrstechnik. Ja. Wo ich wieder aufpassen muss, ist, die Lawine muss ich auch wieder abklingen. Ich will ja mit 40 Gigabit pro Sekunde funken. Ja. Also die Lawine muss ganz schnell anspringen und so ganz schnell wieder vorbei sein. Ne? Das ist auch wieder von der Halbleiter her Physik nicht ganz so einfach. Die kosten auch Geld, die kosten mal ein paar hundert Euro. Ja, also eine Photodiode kostet gar nicht nur 50 Cent oder so, aber das ist richtig teures Zeug, Spezialzeug halt. Ja. Gut. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie es mit den Netzen insgesamt aussieht. Also, optische Netze. Wir haben jetzt hier unseren TX, ja, das ist unser Sender. Dann haben wir hier unsere Glasfaser und unseren Empfänger. Und wir haben gesagt, wir können hier mit einem externen Modulator 40 Gigabit pro Sekunde übertragen. Ja, das geht auch, ist kein Problem. Ich meine, das sind auch im Moment die Leitungen, die hauptsächlich verlegt werden, 40 Gigabit pro Sekunde. Ja, als ich studiert habe, war das, glaube ich, 2 Gigabit pro Sekunde, meine ich. Und dann 10 und jetzt 40 und so weiter. Auch da ist ein Ende ja, schon in Sicht, denn man geht so langsam, denn man muss ja auch die Elektronik haben. Und wenn man sich die Elektronik anguckt, dann brauche ich bei 40 Gigabit roundabout auch Elektronik für 40 Gigahertz. Die kann ich bauen, ist kein Problem. Ich kann auch Elektronik bauen für 80, 90 Gigahertz, aber dann wird schon ganz schwierig. Also es gibt hier in Freiburg ein großes Fraunhofer-Institut, zusammen mit zwei, drei anderen Instituten woanders auf der Welt leisten sich also einen kleinen Wettbewerb, wer denn den schnellsten Verstärker baut. Und die sind inzwischen bei 800 Gigahertz oder so angekommen. Das muss man sich aber so vorstellen, da sitzt dann nicht ein Transistor, sondern noch einer, noch einer, noch einer. Da sitzen dann 30, 40 Transistoren hintereinander und jeder Transistor macht 0,5 dB Gewinn. Also praktisch gar keinen Gewinn. Ich brauche dann 20 Transistoren, um 10 dB Gewinn zu machen. Normalerweise macht ein Transistor im Radiobereich 20, 30 dB Gewinn. Ja? Aber man ist da wirklich an der technologischen Grenze, muss man wirklich sagen. Die wird natürlich auch immer weiter verschoben, klar. Aber ich glaube nicht, dass ich noch 400 Gigabit erleben werde. Nicht als direkte Modulation. Werde ich, glaube ich, in 20, 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Aber egal, vielleicht gibt es ja neue Effekte. Gibt es ja jetzt noch neue Halbleitermaterialien seit ein paar Jahren, die so ein bisschen revolutionieren. Also es wer weiß. So, jetzt reicht uns das aber nicht, diese 4 Gigabit pro Sekunde. Was machen wir? Wir machen ein Wavelength Multiplexing. So heißt das. Ein Wavelength Multiplexing. Das heißt, ich habe hier mein TX, sagen wir mal, war 1 Mikrometer. Das stimmt jetzt nicht. Das schreibe ich nur dahin, damit es möglichst vernünftige Werte sind. So, ich habe also einen Sender mit 1 Mikrometer, mit 1,1 Mikrometer und die koppel ich jetzt hier über Spiegelsysteme, koppel ich in meine Glasfaser. So, und hier, so, das sind so halbdurchlässige Spiegel, im Prinzip sind das Wandpässe. Und so weiter. Hier sitzt jetzt mein Empfänger. So, jetzt habe ich also die Chance, nicht nur eine Wellenlänge zu nutzen, sondern 4 oder 8 oder 16 oder 32 bis zu 256 haben die, glaube ich, schon gemacht. So, und das bedeutet, Ich habe jetzt hier im Frequenzbereich oder im Wellenlängenbereich, kann man sich aussuchen, habe ich praktisch wie beim Radio auch, wenn beim Radio habe ich da verschiedene Sender, verschiedene Frequenzen, die kann ich halt einstellen, habe ich auf verschiedenen Wellenlängen verschiedene Sender. Und das Ganze durch eine einzige Glasfaser. Ja? So, und jetzt kann ich mir ja überlegen, dass ich relativ problemlos 64 mal 40 Gigabit pro Sekunde, ja, wo bin ich dann? Dann bin ich bei 2,56 Terabit pro Sekunde. Ne? Stimmt doch, 256, ja. Bin ich bei 2,5 Terabit pro Sekunde. Das auch durch eine einzige Glasfaser. Ne? Das ist ja schon nicht schlecht. So, jetzt muss man sich vorstellen, so eine Einrichtung, die steht irgendwo in den USA, und zwar möglichst weit an der Grenze zum Atlantik, irgendwie Neufundland oder so, auf so einer vorgelagerten Insel. Ich glaube, auf Irland kommt auch irgendwo was an. Das ist auch mal ganz interessant, das hatten Sie mal im Fernsehen, habe ich auch mal irgendwie aufgenommen. Muss man sich wirklich vorstellen, da kommt dann so ein fettes Kabel an. Ne? Ist auch nicht bekannt, wo das steht. So unscheinbare Gebäude. Kommt das an, in dieses Gebäude. Und dieses Gebäude hat praktisch mehrere, wie hier auch, mehrere Wände. Ne? So. Zack, 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 zack. Und jetzt kommt hier dieses dicke, dreckige Kabel an. Ja? Und jetzt wird das von hier immer weiter aufgefächert. Ganz zum Schluss habe ich hier hinten, das ist quasi ein Reinraum, habe ich nur diese 125 Mikrometer Faser. Ne? Die ist also vom, diese 125 Mikrometer Faser, die wir uns gerade angeguckt haben, die hat normalerweise noch einen Schutzmantel und so weiter. Das wird alles in einzelnen Sektionen wieder sozusagen immer weiter rausgestrippt, dass ich nachher nur noch diese eine Glasfaser habe, mit der ich dann noch arbeite. Ja. So, stellen wir uns also vor, dass wir irgendwo in den USA so eine Einrichtung haben, ne, wir die Sender und dann die Empfänger natürlich auch, ja. Und irgendwo auf Irland oder Island oder wo auch immer, dann das Gegenstück. Ja. So, und jetzt haben wir noch das Problem, dass wir diese optischen Verstärker brauchen, von denen ich gerade was schon erzählt habe. Und zwar müssen wir uns das jetzt folgendermaßen vorstellen. Hier kommt die Glasfaser an. So. So. Jetzt habe ich hier einen Koppler. So, das ist mein sogenannter Pumplaser, was der macht, dazu kommen wir gleich. Pumplasersignal, das kopple ich also hier ein, das ist ein Koppler. So, jetzt zeichnen wir es mal so, das sind sozusagen so die, ja, das ist ja eigentlich kein koaxialer Anschluss, ne? Das sind die Anschlüsse. So, das hier ist eine Erbium Doped Fiber. Und das Ganze heißt dann nachher auch Amplifier oder kurz EDFA. So, was passiert in dieser Erbium Doped Amplifier? Das ist rein optisch, alles komplett optisch. Ja? Die Photonen kommen hier rein, ja? Werden jetzt praktisch auf höhere Energieniveaus angehoben mit dem Pumplaser. Ja? Und fallen wieder genau zurück, das muss also genau passen mit den Wellenlängen vom Pumplaser und so weiter, und werden dann verstärkt. Rein optische Verstärkung. Und das kam auf, als wir am Lehrstuhl gearbeitet haben, 88, 89. Das hat, glaube ich, 4 oder 5 Jahre nur gedauert, bis irgendwelche Physiker diese Effekte festgestellt haben, bis das gebaut worden ist. Ja? Und ein Freund von mir, ein Amateurfunkkollege, der hat zu der Zeit bei SEL gearbeitet in Stuttgart. Und die waren im Prinzip am vordersten Front, weil er auf irgendeinem Kongress hat er wohl gehört, dass es diesen Effekt gäbe. Und er hat einen Kumpel angerufen und gesagt, sag mal, du kommst doch an dieser speziellen Chemikalienvorhandlung vorbei, bring mir mal Erbium mit, irgendwie Erbiumnitrat oder irgendwas, guck mal, was die da haben, bring mir mal was mit. Ja, sagt er, okay, bring ich dir mit. Gut, besorgt, hat er das zum Faserwerk geschickt. SEL hat ein eigenes Faserwerk, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Gesagt, mach mir mal eine Faser damit fertig. Er sagt, wie viel soll ich denn da reinkippen? Ja, weiß ich auch nicht, mach mal. Ne? Gut, so, gemacht, getan. So, dann kam die Faser ins Labor, hat da seinen Leuten, Jungs gesagt, hat gesagt, ja komm hier, mess mal, guck mal. Ne? Haben die Faser genommen, die ersten 20 Meter weggeschmissen, die nächsten 20 Meter rausgenommen, gemessen, Nix. Was machen wir jetzt? Ich dachte, wisst ihr was? Trommel die Faser mal um. Ja, das ist ja auch so eine große Trommel. Da sind immer so 10 Kilometer. Also eine Faser ist irgendwie so eine Trommel, so breit, so ähnlich wie so eine Schweißtrommel vom Schweißdraht. So groß muss man. Da sind aber dann 10 Kilometer drauf. Ne? Hat ja nur einen Durchmesser von 125 Mikrometer. Und die haben gesagt, trommel mal um. Also ne, mach mal auf die andere Seite, dass wir in die inneren Lagen kommen. Und nimm da mal die ersten 50 Meter oder 20 Meter. Die haben sie gemacht. Und da hatten sie eine Verstärkung. Und dann habe ich auch gesagt, sag mal, das war doch für euch irgendwie so ähnlich wie Heinrich Hertz, als er das erste Mal einen Funken gesehen hat. Ja, sagt er, so war das auch. Ich bin sofort zum Vorstand gelaufen, habe gesagt, hier, ich weiß was, ne, das dazu kommt, das müssen wir sofort machen. Und damit hat SCL tatsächlich jahrelang noch gut Geld verdient.
Ne? Naja, gibt es ja nicht mehr den Laden, ist ja aufgegangen, was anderes. Die Standorte gibt es ja alle noch. Wenn man sich das alles mal anguckt, viele Standorte, auch in Backnang oder in Ulm oder so, die sind immer noch alle aktiv, da arbeiten immer noch die gleichen Ingenieure in den gleichen Räumen, also unter einem anderen Firmennamen. Wenn man mit denen spricht, dann sagen die manchmal auch, ja, ich weiß gar nicht, wie wir gerade heißen, ne? Aber egal. So, und das sind diese EDFAs und die sorgen dafür, dass ich im Prinzip eine rein optische Verstärkung habe mit super Rauschzahl, also wenig Eigenrauschen, mit hoher Ausgangsleistung. Die Ausgangsleistung ist so hoch, dass ich fast auf die nicht-linearen Effekte der Faser komme. Die machen 100 mW Leistung, 0,1 Watt. Jetzt würdet ihr sagen, 100 mW ist doch gar nichts. Habt ihr auch recht. Ja, jetzt muss man sich aber überlegen, das Ganze auf 9 Mikrometer. Rechnet mal die Feldstärke aus. Ja? Wenn ich sage 9 mm mal 9 mm, das ist ja sowas hier. 9 mm, 9 Mikrometer ist Faktor 1000, also quadratisch 1 Million. Das haben wir gesagt, 100 mW mal 1 Million, 100 Watt, 100 Kilowatt. Das ist 100 Kilowatt auf 9 mm Durchmesser. Also das ist schon eine gigantische Leistung. Und kurz danach fangen auch nicht lineare Effekte in das Faser an, und die darf man nicht erzeugen, dann funktioniert es nicht mehr. Ja. So, ja, und bei den letzten habe ich halt auch das Problem, dass ich jetzt noch überlegen muss, wenn ich tatsächlich so eine Glasfaser in den Atlantik werfe oder in den Pazifik werfe. Es gibt inzwischen, ich weiß es gar nicht, ich hätte es jetzt googeln sollen, irgendwie ein Dutzend, 15, 18 von diesen Glasfaserverbindungen, auch schon zwei, die nebeneinander liegen, damit man eben auch ein bisschen Redundanz hat. Was kostet so eine Leitung? Was meint ihr? Milliarden. Ne? 3, 4, 5 Milliarden, ich weiß nicht. Ich weiß, was meine letzte gekostet hat. 3, 4, 5 Milliarden kostet das. Das ist eine Rieseninvestition, aber ja, über die Bandbreite kriegt das Geld natürlich auch wieder rein. Ne? Also ich weiß noch, als ich Student war, hat man irgendwann mal gesagt, hat man so eine Vision gehabt, was man alles machen konnte. Und dann haben irgendwelche Leute sich gemeldet, das ist ja eine gigantische Bandbreite, die brauche ich doch nie. Aber die Diskussion wird seit 20 Jahren nicht mehr geführt, also da redet keiner mehr drüber. So, und jetzt muss ich mir noch überlegen, die brauchen natürlich hier noch diesen Pumplaser, das ist auch eine Geschichte, das haben die in Rüschlikon die ersten gemacht, IBM Forschungszentrum in Rüschlikon, die haben die ersten Pumplaser gemacht, und zwar als IBM wirtschaftlich sehr schlecht ging, haben die gesagt, so, wer kann denn noch ein bisschen Geld generieren? Dann haben die gesagt, ja, wir können solche super Laser bauen, die sind auch sehr teuer dann natürlich, weil die auch sehr lange halten müssen, ja, das ist das Problem. Den Laser aus der Laserdiode, aus der CD-Player würde ich dafür nicht nehmen. Es muss einer sein, der hat ja auch bestimmte Anforderungen, hat ja auch eine hohe Leistung, was weiß ich nicht alles. Und die sollten dann 20, 30, 40.000 Stunden halten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die mehrere haben, die sie dann umschalten können, aber die Details kenne ich auch nicht. Ne? Ist wahrscheinlich auch nicht im Netz zu finden. Das ist natürlich dann das Know-how der Unternehmen, dann ist klar. Aber ich muss das jetzt noch mit Strom versorgen, wenn ihr euch das mal überlegt. Ich muss jetzt Strom versorgen in einen Verstärker. Die Leitungen sind 6.000, 7.000 Kilometer lang. Ich kann ja von beiden Seiten einspeisen. Aber 3.000 Kilometer, das heißt, ich muss von hier, ich glaube, das ist weiter als Madrid, ne? Muss ich jetzt eine Leitung legen und in einem Kabel. Das heißt, da ist Hochspannung drin. Ne? Da sind 10, 20, 30 Kilovolt sind da drin. Viel mehr nicht, weil dann habe ich aber Hochspannungsprobleme. Damit ich dann die Leistung rüberkriege. Und in jedem, das sind solche kleinen Schneewittchen-Särge, sind das, sind solche Boxen sind das. Da ist auch ein Spannungsanteil drin, der aus diesen 10 kV, am Anfang sind es ja 10 kV, nachher sind es dann nur noch 3 kV oder so, ja, muss man sich auch überlegen. Die haben ja dann unterschiedliche Spannungen, die sie dann sehen. Muss ich ja sehen, dass ich das Ganze auch Strom versorge. Und was muss ich noch beachten? Ich muss das Ganze ja auch kühlen. Aber das ist Gott sei Dank kein Problem, weil ich ja die Wasserkühlung im Prinzip schon eingebaut habe. Ne? Da muss ich nur gucken, wie das ist so mit dem Druckkörper und so weiter. Also das ist auch spannend. Ne? 3 Kilometer Tiefe haben wir, glaube ich, 300 Bar Druck. Die Elektronik muss also, ne, das ist ja auch 300 Bar schon ordentlich, muss das Gehäuse abkönnen. Ne? Naja, klar. Ja, so, das wäre jetzt sozusagen so ein Schnelldurchflug durch die optische Nachrichtentechnik. Ne? Beginnt mit den Sendern. Ne? Wie gesagt, Leuchtdioden werden da überhaupt nicht eingesetzt. nur Laserdioden und Laserdioden schon in irgendwelchen PC-Karten, aber bei PC-Karten geht es nicht um 40 Gigabit. Wenn ihr mal eine Karte von der Telekom bekommt, kann ja sein, wo man so 10 Gigabit oder 40 Gigabit seht, da ist immer ein Laser und dann so ein externer Modulator. Man sieht das auch auf diesen Platinen, hat man halt diese Laserdiode und dann hat man die Glasfaser ist dann aufgewickelt, das ist so meistens so ein Durchmesser, so ein paar Zentimeter ist das aufgewickelt und dann geht es in diesen externen Modulator, dann wird noch ein bisschen aufgewickelt und dann geht es raus. Ja, kann man ja ruhig aufwickeln. Die Dämpfung ist quasi null, ja, bei diesen paar Zentimetern oder bei ein paar Metern, ist egal. So, dann Glasfaser, wie gesagt, gigantisch niedrige Dämpfung, 0,2 dB pro Kilometer, wahnsinnig gering. Aber Dispersion ist halt ein Thema. Und Dispersion heißt, ich darf nur eine Frequenz benutzen und also ich darf hier schon mehrere Frequenzen hier für dieses DBDM benutzen, das darf ich schon machen, aber ich darf sozusagen ja pro Modulations- oder pro Sender darf ich, wenn es geht, nur eine Frequenz benutzen. Wenn ich da Mode-Hopping oder sowas habe, dann habe ich eben diese Dispersionseffekte. Empfänger, APD ist da ein Stichwort für die optischen Netze. Kann man googeln, da findet man eigentlich alles über diese speziellen Dioden. Und ja, dann geht es nachher darum, dass wir jetzt tatsächlich viele Wellenlängen auf eine Glasfaser packen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, die ganzen Strecken, die irgendwo im Atlantik liegen oder so, das ist alles schon DWDM. Ja. Hier bei uns, wenn die das, was weiß ich, bei uns in Münster oder in Steinfurt ein bisschen was verteilen, dann braucht man das noch nicht. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht, wie das ist, ich habe jetzt 100 Häuser, die werden alle an eine Glasfaser angeschlossen, die haben natürlich alle gigantisch niedrige Dämpfungen, ist klar. Aber irgendwo muss ich die ja auch zusammenführen. Nicht jeder kriegt 40 Gigabit pro Sekunde. Na, was kriegt man heute, wenn man sowas einkauft? Ein Gigabit kriegt man. Jetzt ist aber die Frage, jetzt habe ich 100 Leute da, die wollen alle ein Gigabit funken. Da brauche ich 100 Gigabit für dieses Baugebiet. Da muss ich schon zwei, drei Kabel hinlegen. Ne? Das werden die sich alles überlegt haben. Ne? Klar. Ne? Gut, ja, also wie gesagt, Sender, Glasfaser, Empfänger, optische Netze. So, und eine Sache zum Schluss noch, gucken wir uns auch noch an. Ein Messgerät, es gibt eigentlich ein wichtiges Messgerät in der optischen Übertragungstechnik und das ist das OTDR. Das steht für Optical Time Domain, OTDR, nicht ODTR. OTDR, also Optical Time Domain Reflektometer. So, was heißt das? Wir haben hier einen Sender und dieser Sender gibt uns einen Lichtpuls. Und dieser Lichtpuls geht hier in eine Glasfaser und die Glasfaser ist am Ende offen oder nicht, das ist eigentlich alles ganz egal. Und jetzt habe ich hier einen bestimmten halbdurchlässigen Spiegel. Und jetzt passiert Folgendes. Das Signal geht hier in die Glasfaser und die Glasfaser hat ja eine Dämpfung, eine extrem geringe Dämpfung. Und diese Dämpfung hat auch bestimmte Effekte. Das ist teilweise Absorption, aber teilweise auch Streuung. Es gibt die Rayleigh-Streuung. Rayleigh-Streuung, deswegen ist der Himmel blau und die Sonne abends rot. Wenn die ganz tief steht, ist die ja rot, weil das blaue Licht rausgefiltert wird. Ne? Und der Himmel ist blau, weil das blaue Licht aus der Sonne eben in alle Seiten gestreut wird und deswegen ist der Himmel blau. Und diese Streuung wird halt in alle Seiten gestreut, in alle Richtungen gestreut. Es war eigentlich keine Dämpfung. Das Signal ist ja noch da. Es ist nur nicht mehr da, wo wir es brauchen. Es ist schon eine Dämpfung, aber keine Absorption. So muss man es korrekt formulieren. So, das heißt aber, dass ein ganz, ganz geringer Teil dieser Streuung, ganz, ganz, ganz geringer Teil, läuft doch wieder zurück, der wird in die Rückrichtung reflektiert. Und das kann ich nutzen. Das koppel ich mit so einem Spiegel aus. Ich brauche dann hier zwingend eine APD, sonst geht es nicht, weil das ganz, ganz kleine Signale sind. Ich habe ja fast keine Dämpfung. So, und jetzt kriegt man folgendes Bild. Das ist praktisch die Zeit T. Ich kann aber auch die Länge draufschreiben, in Kilometern zum Beispiel. Ja, Kilometer. Länge in Kilometer, kann ich auch nehmen. So, jetzt fange ich hier an. So, jetzt kriege ich erstmal einen großen Impuls, da wo ich den einspeise, ne, hier am Eingang der Faser und so. So, und dann läuft das ganz langsam runter. Ja, dann sehe ich hier vielleicht irgendwelche Speise, sehe ich vielleicht, oder irgendwelche Störungen, sowas gibt es eben auch. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal so einen Rückreflex. Und auf die Art und Weise kann ich mir jetzt angucken, ist die Faser noch okay oder ist sie nicht mehr okay. Ja? Und so messe ich im Prinzip auch, wenn ich Glasfaser spleiße. Normalerweise müsste das ja so sein, da hinten, und da hinten ist jetzt leider 2 Kilometer weit weg unter Umständen, steht einer, der mir sagt, ja, mehr Signal, weniger Signal, geht natürlich nicht. Also macht er das mit diesem OTDR und guckt einfach, dass er hier maximal was zurückkriegt, dann spleißt, dann ist er fertig. Also OTDR-Geräte Natürlich das Standard-Messgerät, wenn man was mit Glasfaser macht.
Also der guckt, ob er maximal spät was zurückkriegt.
Nee, die maximale Pegel. Die Zeit ist ja die gleiche. Also es geht hier, wenn ich richtig spleiße, wenn ich das falsche spleiße, fehlt mir einfach Pegel. Hier, wenn ich. So, das ist mein 125 Mikrometer Faser. Der Kern 9 Mikrometer ist nur so groß. So, jetzt kommt die. So. Jetzt kommt die andere Faser. Ich zeige Ihnen jetzt mal leicht versetzt. So, jetzt geht da nichts rüber. Ne? So, jetzt muss ich die miteinander, und zwar nicht nur in XY, sondern auch in Z. Ja. Da muss ich noch so ein bisschen, glaube ich, so ein Flüssigkeits- und Immersionsöl oder so wird da, glaube ich, auch verwendet. Obwohl das eigentlich dann beim Speisen vielleicht Ärger gibt. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. So, das heißt, ich muss die ausrichten. Und wenn ich hier den maximalen Pegel habe, ja, das heißt, diese Kurve ist maximal hoch, dann wird gespeist.
Ja. Aber die ist doch auch maximal hoch, wenn ich komplett Reflexion habe. Das heißt, wenn ich komplett daneben stehe.
Ja, ist richtig. Also ich könnte das auch so machen. Also angenommen, ich würde nur diesen Rückreflex aufwerten.
Ja.
Weiß ich auch nicht, vielleicht.
Naja, du hast ja eine relativ, nach einer relativ kurzen Laufzeit, nämlich an dem Punkt, wo du gerade schleißt, hast du ja eine relativ hohe Reflexion, weil du die Faser nicht voneinander hast.
Ja, ja.
Und den versuchst du halt möglichst klein zu kriegen.
Das kann gut sein, ja.
Das kann gut sein. Lange Laufzeit
zu haben,
damit du eventuell die Reflexion auch am Ende vom Kabel
hältst. Ja, das kann gut sein. Das heißt, ich würde, wenn der jetzt nicht gut steht, dann würde ich das vielleicht erstmal tatsächlich so sehen nochmal. Ne, als kleiner Höcker, dass ich den runterkriege und das Ganze dann hochkriege.
Ja.
Ne, klar. Ne, ja. Das kann gut sein. Hier der Kollege, von dem ich gerade gesagt habe, der hat so UTDR-Messtechnik und der macht das auch in seinem Praktikum. Ja, das wäre sozusagen das, was ich jetzt so. Ich habe jetzt gleich noch die Uhr geguckt, haben wir eigentlich eine? Ja.
Wie speise ich denn messe denn an der Stelle? Ich kann ja nicht die Enden der. Also ich habe ja die beiden Enden, die ich zusammen haben will, aber ich kann ja nicht die Enden messen, wo am Ende Signal sind in der Pfanne.
Ich weiß nicht, ob Sie das einkoppeln. Man kann hier mit diesen Kopplern arbeiten. Ne, das gibt es.
Also soweit ich weiß, ich mache sowas beruflich.
Ja, okay.
Bei unserem Speisgerät, der macht das, meine ich, rein optisch. Also das Bild sieht ziemlich genau dann, also der zeigt das, wenn man das anzieht, ziemlich genau so aus. Und dann sieht man, wie der genau voneinander fährt.
Ja.
Und dann blitzt und dann sind die aneinander. Und dann schätzt er anhand irgendwelcher optischen, also guckt von der Seite drauf und schätzt da an.
Aha, okay.
Für den Weltwunder.
Ja, okay.
Aber es gibt die Geräte tatsächlich kann auch, dann ziehst du den gelben Stecker, der eigentlich in den Sender reingeht, oder Senderempfänger, den ziehst du raus, steckst den in den Messgerät. Der sagt dir genau, nach 365 Meter hast du einen Bruch oder
ja, Lager, dann ist das hier. Ja. Vielleicht ist auch alles möglich, ich weiß es nicht genau. Wir haben ja in der Funktechnik haben wir ja verschiedene koaxiale Steckverbinder und gibt es bei der Optik auch. Da gibt es so 5, 6 verschiedene Steckernormen. Schon gesehen. Als das angefangen hat mit der Optik, da war das auf solchen Granitbänken als optische Bank und so weiter. Also in dem Labor, in dem ich da in Dortmund gearbeitet habe, da haben sie dann auch gesagt, ja, wir wollten hier diese Granitplatten haben. Das sind wirklich solche dicken Granitplatten, 2 Meter mal 1 Meter, auf solche dicken Stahldinger. Teilweise haben die Tennisbälle da drunter gelegt, damit die Tennisbälle noch ein bisschen optische die Schwingung vom Gebäude wegnehmen. Man kann solche Messungen, wenn das ganz empfindliche Messungen waren, nur am Wochenende machen, weil dann die Leute nicht mehr im Gebäude sind. Das ging nur am Wochenende und nur wenn kein Wind war. Weil wenn Wind ist oder wenn Leute im Gebäude sind, kann ich das messen. Ja, kein Problem, messe ich. So, und nee, das Witzige finde ich halt auch, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt 10 von diesen Granitplatten. Und dann haben die sich von so einem optischen Spezialhersteller ein Angebot machen lassen. Keine Ahnung, ich sag mal, Stück 6.000 Mark, 8.000 Mark oder so, und dann mal 10 oder so, ist natürlich eine Menge Geld. Dann sind die aber zu einem Grabsteinmetz gegangen. Und haben gesagt, sag mal, kannst du uns solche Platten machen? Der hat wahrscheinlich nur gedacht, ihr Idioten, ne? Aber klar, das wird jetzt aber richtig teuer. Und für ihn war das wahrscheinlich richtig viel Geld, aber die hat trotzdem nur die Hälfte gekostet, das ist klar. Ja, bei diesen Platten muss man halt im Abstand von 10 cm oder wie auch immer, muss man halt solche Gewindebolzen einsetzen. Hier musst du deinen optischen Aufbau ja draufschrauben können. Und das muss halt einmal definitiv gemacht werden. Ne? Aber, ja, deswegen wollte ich nur sagen, wenn man so einen optischen Aufbau früher mal gemacht hat, dann war das oft auf solchen optischen Bänken, alles Freistrahl. Und seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren läuft eben auch viel auf der Fasertechnik. Dass ich wirklich das Glasfaser miteinander schraube und das ist von der Genauigkeit her und allem anderen auch völlig ausreichend. Ja. Ja. Wir hatten da zum Beispiel einen Messplatz. Ich meine, wir haben ja die ganze Zeit hier über Wellenlängen unterhalten. Jetzt willst du ja vielleicht mal so einen Filter messen in der Wellenlänge. Wie macht man das denn? Ja? In der Elektrik ist es kein Problem, du nimmst einen Oszillator, den du durchstimmen kannst. Und hinten, ja, also man braucht hier praktisch einen VCO, so heißt das, ein Voltage Controlled Oscillator. Da drehe ich einfach eine Spannung rein, drehe an der Spannung, dann dreht sich die Frequenz. Dann mache ich hier meinen Bandpass, den ich untersuchen will. Und hier hinten von mir aus einfach nur eine Detektordiode, die richtet das gleiche in eine Gleichspannung. Dann kann ich auf meinem Voltmeter kann ich sehen, ah ja, jetzt habe ich das Maximum, jetzt weiß ich, wie das hier funktioniert. Wie geht das denn bei der Optik? Auch nicht so einfach. Was haben wir gemacht? Eine Möglichkeit ist, man nimmt eine Halogenbirne, also wirklich so eine ganz, ganz helle Halogenbirne, macht dann sogenannten Monochromator, das ist so ein Breakgitter oder Beugungsgitter ist das, das ist ein abstimmbares Filter, wenn man so will, da kennt man aber die Wellenlänge, setzt man dann dahinter und dann hat man praktisch tatsächlich diesen VCO emuliert sozusagen. Man hat diesen breitbandigen Strahler, die Halogenlampe, die macht sowas hier, das ist die Halogenlampe, die macht auch Wärmestrahlen, die macht alles. Und dann sucht man sich eben diesen Wellenlängenbereich, den man gerade untersuchen will, und kann dann damit diesen Monochromator hinfahren. Das Problem ist nur, die Halogenlampe hat ja 50 Watt elektrische Leistung, vielleicht 5 Watt optisch oder so, keine Ahnung, verteilt über ein riesiges Spektrum. Wenn ich nur ein bisschen was da rausholen will, habe ich ganz, ganz wenig Leistung. Deswegen hatten die dann einen Detektor hinten, der war damit Stickstoff gekühlt. Das war eines der wenigen Sachen, die bei uns am Labor nicht gekühlt waren. Stickstoff gekühlt. Und es war auch ein Germanium-Detektor, denn wir haben ja dieses E gleich H mal F irgendwo hier noch auf der Tafel. So, und man muss jetzt gucken, wenn ich bestimmte Wellenlängen habe, dann muss das ja auch hierzu passen. So, und das Problem ist, wenn ich lange Wellenlängen habe, habe ich niedrige Energie, dann muss also dieser Wandabstand hier zwischen relativ klein sein. Und bei Silizium passt das nicht. Mit Silizium kann ich nur was detektieren, was kleiner als 1 Mikrometer ist. Also hier 1 Mikrometer hat man doch hier 1,3 Mikrometer. Mit Silizium kann ich da keine Fotodioden bauen. Vielleicht geht das inzwischen, wir machen die Hochfrequenztechnik auch irgendwelche Mischkristalle und was weiß ich nicht alles, aber eigentlich geht Silizium hier nicht. Das geht nur mit Gallium-Arsenid oder Indiumphosphid oder solche Sachen. Spezielle Substrate sind das auch. Ja, ja, dann haben wir diesen Germanium-Detektor und der hat uns auch ein Standardausgangssignal geliefert. Ja. Jo, okay. Ja, gibt es weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage. Können wir das Mikro nehmen?
Achso, ja.
Ich hätte noch eine Frage zum optischen Verstärker. Wenn man jetzt in einer Faser mit mehreren Wellenlängen arbeitet, ja, und naja, ich meine, so viele Energieniveaus, die so langlebig, ja, sind, gibt es ja eigentlich jetzt nicht. Wie kriegt man das denn hin, dass, wenn da jetzt irgendein Photon angeflogen kommt, nicht, also dass, ja, dass es auch in der Farbe verstärkt wird?
Ja, also ich bin überhaupt kein Quantenphysiker und so weiter, aber was ich weiß ist, diese Energieniveaus, die sind ja eigentlich nur am absoluten Nullpunkt, sind das wirklich Niveaus, mit der Ausdehnung Null sozusagen. Sobald ich Thermik reinkriege, habe ich so ein gewisses Band. Ja? Habe ich ein gewisses Delta, was ich mir da holen kann. Und jetzt muss man vielleicht noch dazu wissen, diese 1,3 Mikrometer, wenn wir hier wirklich, was haben wir gesagt, 32 oder 64 Wellenlängen draufsetzen, müsste man eben kurz überlegen. Ich kann ja mit 300 Terahertz ist eine Mikrometer. Dann wäre 1,01 Mikrometer, wäre ja sozusagen 303 Terahertz. Ganz grob, allererste Lehrung. 303 Terahertz. So, das wären 30, das sind 3000 Gigahertz. So, wir hatten ja gerade hier 40 Gigabit, sagen wir mal 100 Gigahertz, das ist eigentlich zu viel, 100 Gigahertz mal 64 sind 6400 Gigahertz, ja. Ne? Also im Prinzip reden wir auch darüber, dass wir hier nur eine optische Bandbreite belegen von 10 Nanometern oder sowas. Das ist nur eine ganz geringe optische Bandbreite. Und damit dann auch hier eine entsprechend geringere Bandbreite. Das ist nicht viel. Ja? Das funktioniert wirklich, das ist so. Also es gibt ja in diesen, also wenn man sich das anguckt, dann Erbium und so weiter, die haben ja, hier, das sind die ganzen Energieniveaus, die es da gibt. Da gibt es ganz viele verschiedene Energieniveaus in den Schalen, was weiß ich nicht alles, was ist besetzt, was ist nicht besetzt. Und nur eine von diesen Linien eignet sich dazu. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie die das machen, ob die da eine bestimmte Dotierung vornehmen. Keine Ahnung. Ja? Aber diese verschiedenen Frequenzen sind eigentlich keine verschiedenen Frequenzen. Wenn ich das streng mir angucke, natürlich sind das verschiedene Frequenzen. Von daher ist die Frage auch gut, das stimmt schon. Aber ich bin immer noch bei einem Mikrometer. Quasi. Ne? 1% daneben. Und das geht dann. So, weitere Fragen? Okay. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ne? Eine Frage, die ich von den Kollegen, ob man es mit Foto bitte. Ja.
Schön.
Die Frage lautet, bei WLAN wird ja im neuen Standards vor allem mehr Datendurchsatz erreicht, indem man bei gleicher Symbolrate mehr Bits reinprügelt durch QAM. Wird das bei RWL auch irgendwann kommen, zusätzlich zum Wavelength-Multiplexing?
Also ich weiß, dass sie schon an verschiedenen Verfahren arbeiten, die sind glaube ich noch im Labormaßstab, um da die Modulationsrate hochzukriegen. Ich sag mal eben ganz kurz, um was es da geht, weil das eigentlich eine ganz interessante Geschichte ist. Und zwar haben wir ja hier gesagt, wir modulieren unseren Sender einfach mit Nullen und Einsen. Das ist erstmal eine gute Sache. Ja, klar. So, jetzt gibt es aber in der elektrischen Übertragung, also in der Funktechnik, DVB-T, DVB-S, wie auch immer, gibt es andere Modulationsverfahren. Die können wir jetzt natürlich nicht durchnehmen, da müsst ihr aber mit Nachrichtentechnik studieren. Aber was wir sagen können ist, wir haben Nullen und Einsen, das ist klar. Da wird praktisch die Amplitude ausgeschaltet. So, also hier ist eine Null, hier ist eine Amplitude und hier ist dann wieder Null von mir aus. Habe ich eine Null und Eins. Jetzt gibt es aber einen Trick. Jetzt kann ich sagen, okay, das ist meine Amplitude Nummer 1, diese Amplitude und diese Amplitude. Jetzt habe ich vier Amplituden, dann kann ich sagen, das ist 0, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Das heißt, ich habe mit einer Amplitude direkt 2 Bit übertragen. So, wird aber nicht eingesetzt, weil das wäre noch zu einfach und nicht effizient genug. So, jetzt kann man sich noch überlegen, ich habe hier eine Sinusfunktion. Die kann ich ja auf verschiedene Arten modulieren. Ich kann die Amplitude ändern, das haben wir hier gemacht. Ich kann die Frequenz ändern. Frequenzmodulation haben wir beim UKW-Radio, analoge Frequenzmodulation. Ich kann aber auch die Phase ändern. Ich könnte ja jetzt sagen, so, das ist eine Phase. Und dann könnte ich jetzt sagen, warte mal, machen wir mal hier einen kleinen Phasensprung. So, jetzt habe ich hier 180 Grad Phasensprung. 180 Grad Phasensprung. Das ist eine 0, das ist eine 1. Ja, richtig Phasensprung. So, das kann ich jetzt auch noch anders darstellen, indem ich sage, das hier ist sozusagen meine 0 Grad Achse, das ist meine 90 Grad Achse. Jetzt kann ich ja sagen, hier, das ist meine Referenzphase, das ist die 0 und das ist die 1. Das hat ja 180 Grad Phase. Jetzt hier ist 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad. Ja, hier sind minus 90 Grad. So, kann man machen. Macht man auch im Satellitenfunk. Im Satellitenfunk mache ich meistens eine BPSK, die sieht dann so aus. Auch da kann ich wieder 0,0, 0,1 und so weiter dran schreiben. So, das QAM ist was richtig Geniales. Das hier ist jetzt eine 16 QAM. Ich glaube, bei DVB-T2 machen die 256 QAM. So, jetzt habe ich 4 Bit. Ja, ich kann ja hier dran schreiben 0, 0, 0, 0 und hier 1, 1, 1, 1. 4 Bit. 2 hoch 4. Ja, so, und das gibt es auch mit 256 QAM. Gibt es auch, habe ich 8 Bit. Ja, das setzt voraus hochlineare Sender, was weiß ich nicht alles. Und ich meine, dass sie mit der optischen Übertragungstechnik. Also die forschen auf jeden Fall an Verfahren, inwieweit die im Einsatz sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind noch nicht im Einsatz. Ja, das ist klar. Wenn die eingesetzt werden, dann müssen die auch funktionieren. Ne? Da auch unter ganz anderen Bedingungen und so weiter. Also diese Forscher in Rüschlikon, da waren wir mal zu Besuch, die diese Pumplaser gemacht haben für die EFAs. Die haben uns mal gesagt, es ist ein völliger Unterschied, ob du ein Paper schreibst und so eine Diode bastelst und die funktioniert irgendwie, dann ist sie kaputt. Oder ob du was baust, wo du den Leuten was garantieren musst und sagst, das ist so eine ganz andere Welt. Also denkbar ist das vielleicht irgendwann mal. Ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Okay, ja. Hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ne, das war die Optik. Alles klar, prima.